SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Verena Bentele ist eine Frau mit großer sportlicher Vergangenheit. Seit 3 Jahren ist sie die Präsidentin des Sozialverbandes VDK. Heute Vormittag ist sie bei uns. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Morgen und danke für die Einladung.
Frau Bentele, wann sind Sie heute Morgen aufgestanden?
Oh, ich bin richtig früh aufgestanden, um 5 Uhr, weil ich aus München mit dem Zug nach Stuttgart gefahren bin. Mal wieder die Baustelle besichtigen, wie weit sie vorangeschritten ist in Stuttgart. Ja. Und im Zug ist echt super, weil es ist im Moment relativ leer und ich kann im Zug einfach toll arbeiten. Konnte ich ab morgen schon mal gute 2 Stunden arbeiten.
Hat mit anderen Worten alles einigermaßen gut funktioniert.
Ja, hat super geklappt.
Sie sind hier bei uns im SWR in einem Studio, in dem Sie vor ziemlich genau 2 Jahren schon mal waren. Haben Sie da noch eine Erinnerung dran abgespeichert gehabt, was das sich zurechtfinden angeht?
Tatsächlich habe ich jetzt nicht mehr zum Beispiel sowas auf dem Schirm gehabt, ob ich jetzt links oder rechts damals gesessen habe. Das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Sie haben es vielleicht vorher angeschaut und wissen es jetzt noch. Aber natürlich, wie sich das Studio anhört, das hätte ich schon auf dem Schirm, weil die Studios natürlich auch alle so ein bisschen ähnlich sind. Und diese gedämpfte Atmosphäre hier für die bessere Akustik und solche Dinge, das ist natürlich schon was ich von Studios einfach gut kenne.
Wobei die einzige tatsächliche Veränderung gegenüber von vor 2 Jahren
ist unsere Scheibe.
Ist diese riesengroße Corona-Trennscheibe zwischen uns. Apropos Corona, wie hat sich Ihr Leben im letzten Jahr verändert?
Also mein Leben hat sich vor allem dadurch verändert, dass ich wie alle, die eben viel mit PCs arbeiten, natürlich jetzt alles eigentlich digital mache. Und das ist für den politischen Job manchmal schon gar nicht so leicht, wenn man sich nur noch via Zoom oder WebEx trifft und nicht mehr persönliche Gespräche hat, auch keine Veranstaltungen mehr, wo man auch ein Gespräch mal nebenbei führen kann. Und natürlich auch für meine Mitarbeiter und mich in Berlin ist es nicht ganz einfach, weil eben, wie gesagt, das Gespräch auf dem Flur und die Kreativität doch ein bisschen schwieriger zu organisieren sind. Also wir haben eine virtuelle Weihnachtsfeier gemacht. Das war irgendwie ganz witzig, aber auch ein bisschen strange, wenn jeder mit seinem Glühwein und seiner eigenen Lebkuchenpackung da vor dem Computer sitzt. Also man muss sich noch ein bisschen dran gewöhnen.
Das heißt, ein Stück weit hadern Sie, wie so viele, dann auch mit dem Homeoffice irgendwann mal?
Ja, also ich bin schon auch im Büro. Ich habe natürlich die gute Situation, dass ich ein Büro für mich allein habe, wo man gut Abstand halten kann. Wir haben im VDK gute Möglichkeiten für die Mitarbeiter, auch zu Hause zu arbeiten. Das ist natürlich ein Riesenunterschied zu vielen anderen Menschen, die eben nicht zu Hause arbeiten können, für die es schon deutlich schwieriger ist, sich zu schützen. Mhm. Aber ich bin schon persönlich froh drum, dass ich auch in München, wo ich wohne, bei unserem Bayerischen Landesverband ins Büro gehen kann. Da habe ich auch ein Büro für mich allein. Und in Berlin, wenn ich bin, habe ich auch ein Büro, weil ich bin nicht so gerne immer nur zu Hause. Also ich gehöre zu den Menschen, die auch gerne im Büro sind und gerne den Austausch haben. Ich bin doch ein Herdentier wahrscheinlich.
Fehlt Ihnen ein Stück weit auch die körperliche Nähe?
Ja, mir fehlt schon die körperliche Nähe. Natürlich mal, klar, wie allen Menschen, mal Freunde umarmen oder so ist nicht mehr, aber vor allem auch natürlich so für den, also weil wir ja heute über berufliche Dinge auch sprechen, für den beruflichen Alltag ist zum Beispiel der Handschlag schon was mir gefallen hat, weil man dadurch schon Informationen über einen anderen Menschen kriegt. Echt? Wie fest ist der Händedruck, wie hat jemand irgendwie da besondere Eigenheiten? Es gibt ja Menschen, die noch einmal dann so richtig kräftig eine Hand drücken oder die eher sehr vorsichtig sind. Ja. Das gibt schon mal die erste Information und die nicht mehr zu haben, ist schon für mich schwierig. Und eine andere Sache ist natürlich auch so der Abstand. Wenn ich in der U-Bahn stehe, muss ich, wenn ich reinkomme, erstmal hören, wo steht schon jemand, dass ich mich nicht direkt daneben stelle. Da muss ich jetzt schon ein bisschen noch mehr konzentrierter sein als früher.
Ein bisschen was Biografisches über Verena Bentele. In Lindau geboren, groß geworden, in Tettnang, Eltern Biobauernhof. Soweit alles korrekt,
Frau Bentele? Alles korrekt, auf jeden Fall. Mit den besten Äpfeln und dem besten Hopfen natürlich.
Bis heute.
Bis heute.
Apropos Äpfel und Hopfen, ich meine, die Nächte sind aktuell nicht so schön für Leute, die auf sowas angewiesen sind.
Das stimmt. Meine Eltern und mein Bruder, der das mit meinen Eltern zusammen betreibt, die haben gerade, glaube ich, sehr wenig Schlaf, vor allem mein Bruder, weil der mit den Frostnächten sehr beschäftigt ist, dass er die Blüten retten kann. Das ist im Moment ja echt wieder für Apfelbauern relativ gefährlich, genau.
Sie haben 2 Brüder. Der sehende Bruder ist der den Hof dann auch übernehmen wird. Dann haben Sie einen zweiten Bruder, der wie Sie sehbehindert ist, der auch in München lebt und was macht?
Genau, mein blinder Bruder, der ist Beamter am Wissenschaftsministerium in Bayern und ist nach seinem Soziologie- und Verwaltungsstudium dann eben ans Ministerium gegangen und ist jetzt Beamter beim bayerischen Staat.
Sie selbst leben ja auch in München, haben Sie eine enge Verbindung?
Ja, auf jeden Fall. Genau, also auf jeden Fall habe ich schon eine enge Verbindung zu meinem Bruder. Ist, denke ich, sehr logisch. Wir waren auch immer zusammen oder oft zusammen in den gleichen Internaten in der Schulzeit. Aha. Wir haben natürlich uns auch immer ausgetauscht. Wir hatten ja in der Familie außer uns beiden niemand, der nicht sieht. Und auch jetzt so in unserem Freundes- und Bekanntenkreis ist halt mein Bruder schon auch meine Peergroup, wenn es mal Themen gibt, die jetzt vielleicht auch für Blinde irgendwie anders sind. Der kennt sich gut mit Technik aus. Ist natürlich für mich auch super, dass man mal Dinge am Computer auch erklären kann. Und wir verstehen uns auch einfach gut und haben mit Sport und anderen Themen auch so die gleichen Hobbys. Doch, wir sehen uns schon regelmäßig.
Dass Sie beide blind auf die Welt gekommen sind, hat einen genetischen Grund?
Genau, das ist ein Gendefekt, den wir bekommen haben oder der uns sozusagen dazu geführt hat, dass wir blind sind. Weiß keiner eigentlich so richtig, warum. Das ist halt eben auch ein Gendefekt, der der eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit hat, dass er auftritt und der bei meinen Eltern wohl offensichtlich da war, genau. Und die haben das bei meinem Bruder auch erst gar nicht so gemerkt, weil klar, Kinder schlafen viel. Wir haben beide sehr normale Augen, deswegen wurde das am Anfang auch gar nicht so festgestellt. Aha.
Wobei Ihre Eltern, glaube ich, in beiden Fällen bei Ihnen und bei Ihrem Bruder Wert darauf gelegt haben, dass beide sehr, sehr selbstständig groß werden und dass man beiden Kindern auch sehr viel zumutet und zumuten kann.
Ja, also ich muss heute wirklich sagen, meine Eltern sind richtig toll. Die haben einen super Job gemacht als Eltern und haben uns extrem viel beigebracht, weil die einfach bei meinem ältesten Bruder, der sieht, und bei meinem Bruder, der ein Jahr älter ist als ich bin die Jüngste von uns dreien, haben sie bei uns allen dreien einfach immer gesagt, wenn wir was machen wollen, wie eben Fahrrad fahren oder ich wollte wie alle Mädels früh unbedingt einen Pony haben und dann durfte ich auch ausreiten gehen mit meiner besten Freundin. Also meine Eltern haben uns das immer möglich gemacht und haben eben mit uns überlegt, wie es gehen kann, haben uns beim Skifahren dann eben hinter sich herfahren lassen. Also die haben immer geguckt, was die Lösung ist und nicht nur das Problem gesehen. Und das finde ich eine tolle Herangehensweise.
Bedeutet in Ihrem speziellen Fall, Skifahren gelernt haben Sie mit 3, Judo mit 7 und Reiten mit 9?
Genau, so ungefähr. Also ich habe sehr viel Sport gemacht. Dazwischen kam noch die Geige, aber da habe ich nicht so fleißig geübt. Deswegen bin ich keine bekannte Geigenspielerin geworden.
Ist auch ein sehr schweres Instrument.
Ja, also Mai, mit Üben hätte man das schon auch besser lernen können. Aber ich habe immer so eine Viertelstunde vor der Stunde geübt und war sonst lieber draußen und habe mich bewegt.
Reiten Sie noch?
Nee, leider nicht mehr. In München ist es jetzt doch nicht ganz so attraktiv, weil ich bin nicht so der Fan vom Reitplatz. Ich gehe halt lieber raus in die Natur. Aber irgendwann, wenn ich mal groß bin, kann ich mir vielleicht auch ein Pony in München leisten und reite durch den englischen Garten.
Machen Sie noch Judo?
Nee, gar nicht mehr. Aber ich könnte noch einen Wurf. Also wenn Sie wollen, einen würde ich noch hinkriegen oder zwei.
Vielleicht 2, 3 Sätze, Frau Bentele, zum VDK. Wie lange gibt's den? Wofür ist der da?
Also der VDK ist Deutschlands größter und natürlich engagiertester Sozialverband. Wir sind über 2 Millionen Mitglieder inzwischen, 2,1 Millionen Mitglieder. Der größte Landesverband ist der in Bayern und da wurde der VDK auch vor jetzt fast schon 75 Jahren gegründet. Aha. Der VDK Deutschland, also den Bundesverband, gibt es seit 71 Jahren. Da habe ich letztes Jahr in Anwesenheit der Bundeskanzlerin durfte ich die 70-Jahr-Feier begehen. Mhm. Das war natürlich klasse und ich sag mal so, die Themen sind immer noch schon ähnlich und irgendwie auch doch anders. Der Sozialverband VDK ist gegründet worden eben nach dem Zweiten Weltkrieg als Verband der Kriegsversehrten, Kriegshinterbliebenen, Witwen, Waisen. Und hat sich damals schon um die Teilhabe von Menschen gekümmert, die durch den Krieg eine Behinderung bekommen haben, hat sich um Witwen gekümmert, hat sich darum gekümmert, dass Menschen, die nicht mehr arbeiten konnten, eine Rente bekommen haben. Ja. Also die Themen sind damals schon Behinderung, Rente gewesen und das ist auch bis heute, ist die Teilhabe von Menschen mit Behinderung, Rente, Pflege, Gesundheitsversorgung, aber auch Vermeidung von Armut sind die großen Themen des Sozialverbands VDK.
Das bedeutet, Sie verstehen sich als Interessenvertretung und machen dann auch Lobbyarbeit wo und wie?
Genau, also wir sind die Interessensvertretung für sozialpolitische Interessen unserer über 2 Millionen Mitglieder. Und das heißt, dass wir in unseren 13 Landesverbänden unsere Mitglieder eben auch beraten in der Rechtsberatung und sie unterstützen, wenn sie zum Beispiel eine Erwerbsminderungsrente beantragen müssen, wenn sie einen Pflegegrad beantragen und all diese Dinge, dann unterstützen wir die Mitglieder bei den Anträgen und legen für sie Widersprüche ein. Wir vertreten natürlich bis zum Bundessozialgericht die Rechtsfragen und was mein Job in Berlin ist als Präsidentin, ist eben die sozialpolitische Interessensvertretung, sprich ich gehe zu den Ministerinnen, Ministern oder zur Kanzlerin und setze mich dort für die Mitglieder ein und wir nehmen natürlich Stellung zu allen Gesetzgebungsverfahren aus dem sozialpolitischen Bereich. Ja, und sind jetzt auch an der thematischen Erweiterung, die durch mich jetzt auch als jüngere Präsidentin nochmal für mich auch wichtig ist, dass wir zum Beispiel uns auch für eine Kindergrundsicherung einsetzen, dass eben Kinder, die wenig in Familien geboren werden, die arm sind, dass diese Kinder eben besser gefördert werden. Das läuft in Deutschland eben gerade sehr schlecht und das ist ein Thema, wo sich der VdK inzwischen eben auch sehr drum bemühten, das finde ich ganz, ganz wichtig.
Welche Erfahrungen haben Sie denn auch im letzten Jahr mit den Spitzenpolitikern gemacht, vor dem Hintergrund, dass nun Corona eben das alles dominierende Thema ist?
Also was ganz spannend ist natürlich, dass wir auch in der Corona-Zeit extrem gefordert waren und immer noch sind, weil die Fristen für die neue Gesetzgebung, für neue Verordnungen sind verdammt kurz geworden. Also vor allem das Gesundheitsministerium hat gerne mal Fristen von 23 Stunden für eine Stellungnahme. Das ist natürlich für uns als Sozialverband schon dann auch eine Herausforderung, wenn unsere Politologen, Juristen sich da hinsetzen und in so kurzer Zeit eben die Gesetzgebung bewerten müssen.
Sportlich.
Und ja, das ist echt sportlich, genau. Und was eben natürlich für uns gerade ein Riesenthema ist, ist natürlich die Mitglieder in dieser Zeit zu vertreten, was ihre jetzt durch Corona bedingten Bedürfnisse angeht. Da waren zum Beispiel die Besuchsverbote in Pflegeheimen ein Riesenproblem, wo viele unserer Mitglieder wirklich auch verzweifelt waren, weil sie ihre Angehörigen lange nicht sehen konnten, weil eben auch die Schutzmaßnahmen vielleicht nicht angeboten wurden von den Einrichtungen. Das war ein ganz, ganz großes Thema. Und wie alle anderen haben wir natürlich die Challenge auch gerade, dass wir viele andere Themen natürlich gerade nicht mehr ganz so gut in die Öffentlichkeit bringen können, wie jetzt vor Corona. Also im Moment ist neben Corona vielleicht noch das Thema Rente, weil es wirklich so ein Riesenthema ist, gut unterzubringen. Aber bei allen anderen Themen ist halt, ja, muss man fast immer eine Verknüpfung eben auch mit der Corona-Pandemie schaffen.
Verena Bentele, seit 3 Jahren die Präsidentin des Sozialverbandes VdK. Wobei, Frau Bentele, als Sie angetreten sind, gab es ein paar Irritationen darum, ob dieses nun ehrenamtlich weitergehen soll, wie bisher, oder ob, wie dann in Ihrem Fall gewünscht und ich glaube auch passiert, Sie gegen Bezahlung arbeiten.
Genau, da gab es bei uns im Verband, wie in vielen Organisationen, so ein bisschen, wie soll ich sagen, zwei Glaubensrichtungen. Die einen haben gesagt, das muss auf jeden Fall so weitergehen mit Ehrenamtlichkeit, was aber natürlich dann ja ausschließt, dass junge Menschen auch so ein Amt annehmen. Und meine Vorgängerin, die eben selber schon im Ruhestand war, als sie Präsidentin wurde, die mich eben auch vorgeschlagen hat, die hat mit einigen anderen zusammen aber dann eben zum Glück ja wirklich auch gesagt, okay, wir können jetzt auch mal eine richtungsweisende Entscheidung treffen, die Weiche neu stellen und hatten mich dann eben vorgeschlagen als Präsidentin. Ja. Und zwar für mich klar, wenn ich den Job mache oder das Amt übernehme, geht es nur gegen Bezahlung, weil das ist eine volle Woche. Ich kann jetzt nicht nebenher noch einen Vollzeitjob machen und von irgendwas muss ich auch meine Miete bezahlen.
So ist es dann auch gekommen und so hat sich dann auch Frage bewährt aus Ihrer Sicht?
Also ich finde, ja, klar, ich meine, ich finde, ich mache den Job gut. Alles andere wäre ja jetzt auch komisch, wenn ich sagen würde. Nee, also hat sich für uns schon bewährt und ich persönlich meine, dass es für Organisationen wie unsere natürlich auch eine schöne Möglichkeit ist, eben auch verschiedene Menschen zusammenzubringen und für die politische Sache kämpfen zu lassen. Also bei uns eben, dass auch eine jüngere Frau jetzt sich mit dem Thema Rente und Pflege beschäftigt, finde ich absolut richtig und wichtig, weil das ja auch ein Thema ist, auch für jüngere Menschen. Also erst sich um die Rente zu kümmern, wenn man 80 ist, ist auch gut, aber gut und besser wäre eigentlich, man würde auch schon früher sowohl politisch als auch natürlich ganz praktisch sich damit befassen.
Was die Pflege angeht, das ist zum einen ein Thema, das Ihnen besonders am Herzen liegt. Zum anderen, wir erinnern uns, als Corona anfing, hat es ja ganz viel Applaus gegeben für die Menschen, die in den Krankenhäusern arbeiten, Ärzte, Pfleger, Schwestern, für Leute, die in den Altenheimen als Altenpflegerinnen, als Altenpfleger arbeiten. Man hat wortreich beklagt, dass die viel zu wenig verdienen. Was ist seither passiert?
Es ist seither passiert, dass zum Beispiel der Flächentarifvertrag in der Pflege nicht stattgefunden hat. Es ist passiert, dass viele Menschen, über 9000, den Pflegeberuf und Gesundheitsberufe verlassen haben. Und es ist vor allem auch passiert, und das ist ein Thema, das uns gerade im VdK sehr umtreibt, dass viele pflegende Angehörige zu Hause wirklich an der absoluten Belastungsgrenze sind. Weil es wird immer wieder auch vergessen, dass über 70% der Menschen zu Hause Unterstützung bekommen aus ihrem familiären und nachbarschaftlichen Umfeld. Und genau für diese Menschen ist im Moment wirklich die Situation besonders schwierig, weil sie eigentlich kaum mehr rausgehen, weil sie eben Angst haben, sich anzustecken, ihre Pflegebedürftigen anzustecken. Ja. Das ist im Moment wirklich eine schwierige Sache.
Und was wünschen Sie sich, was fordern Sie von der Politik, Frau Bentele?
Oh, ich fordere so viel. Also erstmal machen wir gerade als VdK eine Riesenstudie und wollen unsere Mitglieder teilhaben lassen mit ihrer Meinung daran, um zu erfahren, wie ist eigentlich Pflege zu Hause? Was würde den Menschen, die zu Hause gepflegt werden, den Pflegebedürftigen, deren Familien, wirklich gut helfen. Das ist gerade unsere große Studie. Daraus werden sich sicherlich konkrete Forderungen ergeben. Und ansonsten fordern wir, ja, dass wirklich die Bedingungen in den Pflegeeinrichtungen besser werden, dass eine Pflegekraft für weniger Menschen zuständig ist und dass natürlich auch die Pflege gut bezahlt ist, damit junge Menschen eben auch den Pflegeberuf wählen. Weil sonst die Frage ist, wer Sie und mich und viele der Hörerinnen und Hörer irgendwann mal pflegt.
Wir denken neu. Das ist der Titel des Buchs, das Verena Bentele, die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, geschrieben hat. Untertitel, damit sich Deutschland nicht weiter spaltet. Frau Bentele, wer oder was spaltet aktuell Deutschland?
Ach, Deutschland wird gerade von sehr vielen Themen gespalten. Einerseits ist natürlich so, dass die Pandemie zum Beispiel, sagen Studien, in armen Regionen deutlich gefährlicher ist für die Menschen. Da ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, an Corona zu erkranken, wenn Menschen eben in beengten Räumen wohnen, wenn Menschen sich nicht so gut schützen können, weil sie am Arbeitsplatz eben keinen Abstand halten können und eben auch vielleicht die hygienischen Bedingungen nicht ganz perfekt sind. Das ist eine Sache, die das Land spaltet. Eine andere ganz entscheidende Sache ist, dass in Deutschland zwei Dinge zunehmen. Extremer Reichtum für wenige Menschen und Armut für immer mehr Menschen, für Kinder, für alte Menschen. Das wird für viele Menschen immer mehr zum großen Problem, dass sie in einem an sich reichen Land leben, aber eben stark von Armut betroffen sind und eben auch nicht so gute Möglichkeiten haben, sich selbst aus dieser Situation zu befreien. Also gerade für Kinder und für alte Menschen ist die Möglichkeit, sich aus der Situation der Armut zu befreien, extrem schlecht in Deutschland.
Wenn wir mal, verzeihen Sie, bei den alten Menschen anfangen, also bei Rentnerinnen und Rentnern, die zum Teil von der Rente nicht mehr leben können und Flaschen sammeln, weiß ich was machen. Warum ist ein so reiches Land wie Deutschland nicht in der Lage, das anders zu regeln? A und B, warum guckt man sich beispielsweise nicht bei Österreich an, wie es geht?
Ja gut, in unserem Buch stehen schöne Vorschläge dazu drin. Ein wesentlicher ist, wenn wir es besser und anders regeln wollen, haben wir die Möglichkeiten in Deutschland, indem zum Beispiel alle in die Rentenversicherung einzahlen. Auch alle Politikerinnen und Politiker, alle Selbstständigen, Freiberufler, alle Beamtinnen und Beamte, alle erstmal in die Rentenversicherung einzubeziehen, wäre ein guter Schritt. Eine andere Sache in Deutschland ist natürlich auch, dass die Rente am Arbeitsmarkt beginnt. Und wir haben natürlich in unserem Land immer noch einen zu geringen Mindestlohn. Also wenn man einen Mindestlohn von über 13 Euro hätte, hätte jeder Mensch, wenn er angenommen immer zum Mindestlohn arbeiten würde, die Möglichkeit, sich eine Rente oberhalb der Grundsicherung zu erwirtschaften. Und dann war natürlich in den letzten Jahren eine große Thematik bei uns, dass viele Menschen eben auch nicht durchgehend berufstätig waren, die heute sehr wenig Rente haben, weil sie zum Beispiel als Frauen eben zu Hause bei der Familie waren, nur Teilzeit gearbeitet haben, zu Minijobs gearbeitet haben. Und das ist natürlich für die Rentenanwartschaft dann ganz schwierig. Deswegen sind ganz viele Frauen von Altersarmut betroffen, natürlich auch einige Männer. Und es ist schon hart, wenn man sieht, wenn Menschen eben nicht in sozialversicherungspflichtigen Jobs arbeiten, sondern eben vielleicht auch, eben wie gesagt 450-Euro-Jobs haben oder eben auch Gelegenheitsjobs, dann mal wieder Zeiten der Arbeitslosigkeit, ist das natürlich für die Rente ganz schwierig.
Und dann Kinder aus sozial schwachen Familien, deren Situation sich Corona-bedingt jetzt noch verschlechtert hat?
Ja, genau. Also Kinder ist die andere Gruppe, die eben sehr stark jetzt schon die Auswirkungen der immer größeren Armut eben merken. Und bei Kindern ist das Abgefahrene in Deutschland, dass wir Kinder aus wohlhabenderen Familien viel besser fördern als Kinder aus armen Familien. In wohlhabenden Familien kann man für die Teilhabe der Kinder, zum Beispiel für die Nachhilfe oder Freizeitsport und Freizeitmöglichkeiten bis zu 200 Euro absetzen steuerlich. Für die Teilhabe von armen Kindern gibt es einen Betrag von 15 Euro pro Monat. Also die einen werden mit 200 Euro durch die Steuer der Eltern gefördert, die anderen mit 15 Euro für den Vereinsbeitrag im Sportverein. Und da stimmt tatsächlich ganz gewaltig was nicht. Und für Kinder ist natürlich die Situation schwierig, weil Kinder nichts selber tun können, um aus dieser Situation rauszukommen. Und der Bildungsabschluss der Eltern und der Kinder hängt in Deutschland eben auch ganz eng zusammen. Da muss sich sowohl ein Bildungssystem als auch natürlich aber die Familienförderung wirklich mal radikal ändern, dass Kinder die deutlich bessere Startchancen haben, eben auch wenn sie aus Familien kommen, wo die Eltern eben vielleicht Grundsicherung bekommen, wo die Eltern vielleicht alleinerziehend sind und nur Teilzeit in schlecht bezahlten Jobs arbeiten. Das sind eben so die hauptbetroffenen Kinder, eben zum Beispiel von Alleinerziehenden, mehrere Kinder, nicht gut bezahlt, Teilzeitjob, die haben einfach so wenig Geld und das schlägt sich auf die Möglichkeiten der Kinder extrem nieder.
Verena Bentele und Bruce Springsteen, den Sie, Frau Bentele, wie oft gesehen haben?
Den ich zweimal gesehen habe, einmal in München, ganz kurzfristig, da gab es noch zufällig eine Karte und ich dachte eigentlich, jo mai, das mache ich jetzt für meine Mutter, gehe ich mal mit ihr dahin. Und dann fand ich selber mindestens genauso gut wie meine Mutter und er hat nach 3,5 Stunden irgendwann mal aufgehört. Und dann habe ich nochmal in Köln gesehen, waren beides gute Konzerte.
Also der hat schon eine Mörderkondition oder zumindest eine Mörderkondition gehabt und dieses Ding da 3,5 oder 4 Stunden runterprügeln, das macht auch nicht jeder.
Nee, das ist richtig cool auf jeden Fall. Und den finde ich eh cool, weil der natürlich auch politisch engagiert ist. Hat mir auch immer gut gefallen, wenn Leute, die was zu sagen haben oder die eben auch künstlerisch tätig sind, sich dann eben auch engagieren für die Gesellschaft oder für die politische Themen, finde ich gut.
Deshalb haben sie auch ihren Frieden mit Udo Lindenberg gemacht.
Genau, unter anderem.
Weil mit dem konnten sie erstmal nicht so viel anfangen und dann irgendwann doch.
Ja, genau. Da war ich mal auf einem Konzert, haben mich Freunde überredet, überzeugt, mir eine Karte geschenkt und dann fand ich, seitdem mag ich den Udo jetzt doch ein bisschen lieber.
Sagen Sie, ich habe das Verb sehen verwendet, Sie haben es im Laufe der Sendung immer wieder verwendet. Passt es für einen Menschen, der nichts sieht oder wie in Ihrem Fall hell und dunkel unterscheiden kann?
Doch, das passt super. Ich kann natürlich auch sagen, hören wir uns morgen, aber das würde ich wie Sie auch nur sagen, wenn ich mit jemandem telefoniere. Ansonsten habe ich eine ganz normale Sprachfärbung und benutze die Worte selbstverständlich, weil dieses Sehen auch bei Sehenden beinhaltet ja viel mehr.
Ja, wenn wir bei der sprachlichen Korrektheit bleiben, darf man heute noch sagen, ein Mensch ist behindert oder von Behinderten sprechen oder heißt es Menschen mit Behinderung?
Also ich finde immer, dass zumindest der Mensch dabei sein sollte. Wenn man nur sagt, der Behinderte, finde ich es nicht gut, weil dann ist die Reduzierung nur auf die Behinderung so groß. Und was ja bei Menschen, die behindert sind oder behindert werden, das Spannende ist, dass ja eben auch die Barrieren und die Gesellschaft diese Menschen behindert. Also wenn Rollstuhlfahrer eben am Bahnhof keinen Aufzug finden, müssen sie sich die Treppe hoch oder runter tragen lassen, was extrem unangenehm ist und wenn keiner da ist, gar nicht möglich. Dann wird dieser Mensch behindert. Aber dass der Mensch eben, den macht ja viel mehr aus als diese Behinderung.
Sie waren ja mal Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Macht vor diesem Hintergrund dieser Begriff Behinderte, Beauftragte noch Sinn oder muss man das auch irgendwie anders formulieren?
Ich habe mich das immer wieder gefragt, was ein besseres Wort wäre für die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung. So hieß der Titel irgendwie ganz offiziell. Der braucht drei Zeilen, ist zu lang. Aber es gibt im Moment, mir ist auch nicht so richtig ein viel besseres Wort eingefallen. Die Teilhabebeauftragte, da wüssten glaube ich auch nicht alle Menschen, was gemeint ist. Müssen wir noch ein bisschen suchen. Wenn Sie als Journalist eine Idee haben, gerne.
Wie ist es, wenn wir gerade dabei sind, mit dieser klassischen Doppelung, dass man immer auch die weibliche Form nimmt, also Politiker und Politikerinnen, Journalisten und Journalistinnen, ist das sinnvoll oder ist das irgendwie ein bisschen
Also ich finde, in einer sehr männerdominierten Welt immer noch in Führungspositionen in der Politik, in der Wirtschaft ist schon gut, weil dadurch Frauen sichtbarer werden und ich sage gerne mal auch zu mir selber, ich bin der Präsidentin oder die Präsident, damit die Leute wissen, was ich meine. Weil bei uns wird auch in der Satzung und überall nur von der Präsident gesprochen. Also
immer noch?
Also wir ändern die jetzt gerade und dann wird das auf jeden Fall auch eine weibliche Form geben. Weil jetzt war ich nicht die erste Präsidentin, sondern vor mir schon Frau Mascher. Aber wir sind beide offensichtlich der Präsident.
SWR 1 Baden-Württemberg mit unserem heutigen Leutegast. Verena Bentele, die seit knapp 10 Jahren in der SPD ist. Insofern Einblick gewonnen hat in die Spitzenpolitik in Deutschland, als sie dreimal dabei war bei der Bundesversammlung, als jeweils der Bundespräsident gewählt worden ist. Beeindruckende Erinnerungen alles in allem, Frau Bentele?
Ich fand das super beeindruckend und es war für mich schon auch so meine erste politische Aufgabe, die ich hatte oder den ersten Einblick, den ich bekommen habe in Politik. Ich habe 2010 nach den Paralympics damals eine Anfrage bekommen von der SPD hier in Baden-Württemberg, ob ich nicht als Wahlfrau mitgehen möchte zur Bundesversammlung. Und das war total spektakulär für mich, weil ich war vorher noch nie im Bundestag. Ich habe vorher die meisten Politiker eigentlich nur aus dem Fernsehen gekannt, wenn überhaupt dann die Minister, die für Sport zuständig waren. Alle anderen kannte ich nur aus dem Fernsehen. Und dann saß ich mitten zwischen all diesen interessanten Menschen, die man sonst nur aus der Ferne kennt, und habe das so live mitbekommen, mit allem, was dazugehört, mit Reden und mit Aufstehen und mit, also ich fand's irre.
Das war die erste Wahl, damals hat Wulff gegen Gauck gewonnen, dann gab es eine zweite Wahl, da haben sie wieder Gauck gewählt, vermutlich, weil er ja der SPD-Mann war, der ist es dann geworden, dritte Wahl Frank-Walter Steinmeier, den sie davor schon kennengelernt haben. Und wie beschreiben würden vom persönlichen Umgang her?
Also das Besondere an Frank-Walter Steinmeier für mich ist wirklich, dass er ein sehr authentischer und nahbarer Mensch ist. Und auch jetzt in seinem Amt als Bundespräsident immer noch extrem nahbar ist. Und das finde ich was ganz, ganz Tolles. Und natürlich ist er auch ein sehr politisch erfahrener und kluger. Aber mir hat vor allem, als ich noch in der Bundesregierung als Behindertenbeauftragte gearbeitet habe, war er mal bei einem Jahresempfang und hat wirklich auch eine ganz tolle Rede gehalten und hat dann einen sehr guten Eindruck hinterlassen.
Sie haben ja auch relativ gut Sigmar Gabriel gekannt. Also die Älteren von uns erinnern sich dran. Der war mal SPD-Vorsitzender. Und die Partei hat sich dann auf elegante Art und Weise von ihm verabschiedet. Wie fanden Sie das damals?
Für mich war das, wie soll ich das sagen? Sie merken, ich stocke gerade so ein bisschen. Mhm. Ich finde das nicht so einfach, wie in politischen Prozessen und Parteien mit Menschen umgegangen wird, die ja wirklich auch viel Einsatz gezeigt haben, die viel geleistet haben und die da wirklich manchmal etwas, sagen wir mal, ruppig gegangen werden. Und das habe ich mehrmals ja schon mitbekommen bei Sigmar Gabriel, bei Andrea Nahles. Und da habe ich mich schon oft gewundert. Also ich wäre da immer für einen anderen Weg. Also ich sag's mal so, ich wäre für einen anderen Weg. Ich finde wirklich Politik, es sind genauso Menschen, die da arbeiten. Das sind ja keine Roboter, die nur funktionieren. Und da ist ein anderer Umgang, wäre schon wünschenswert.
Wobei beide, Nahles wie Gabriel, ja als Persönlichkeiten galten, die durchaus austeilen konnten, um es mal dezent zu formulieren.
Ja, natürlich. Also das gilt für die beiden vielleicht genauso, dass man das in anderen Situationen den beiden hätte auch sagen können. Deswegen ist mein Appell jetzt gar nicht so sehr nur auf die beiden bezogen, sondern eher ganz prinzipiell. Ich finde halt eben diese Art der Auseinandersetzung, das muss man sich im politischen Geschäft fragen, ob das noch so oder nicht noch, ob das angebracht ist. Also ich finde zum Beispiel gut, wenn Leute wirklich zu ihrem Wort stehen und eben auch dabei bleiben. Das ist ja auch immer so eine Sache, wenn man in der Wahl, im Wahlkampf eine Sache verspricht und im Koalitionsvertrag kriegt man es dann partout nicht rein. Sowas ist einfach immer ein bisschen befremdlich und schwierig, wenn das vorher ein top wichtiges Thema war. Da würde ich vielleicht sagen, okay, dann muss es vielleicht auch gerade nicht diese Regierung sein, wenn ich ein für mich top wichtiges Thema da so nicht reinkriege.
SWR1 Leute heute Vormittag mit Verena Bentele, die, ein paar Jahre ist es her, mal auf dem Gipfel des Kilimanjaro stand. Beeindruckende Tour, beeindruckendes Erlebnis.
Ja, es war richtig cool. Wir haben eine Tour gemacht, wo man 6 Tage braucht bis zum Gipfel, und so 6 Tage unterwegs zu sein mit der Gruppe, immer höher raufzukommen, immer weniger Sauerstoff zu haben, 6 Tage ohne Haare waschen, gruselig, aber war richtig cool, wenn man dann oben steht auf fast 6000 Meter, auf 5900 Meter, und der Wind pfeift einem um die Nase, man hört nichts mehr außer Wind und Luft, ist cool.
Wie viel Hilfe brauchten Sie da als jemand, der nicht so schrecklich viel sieht?
Ich habe schon Hilfe gebraucht, ich hatte eine Freundin dabei, die mich geführt, die mich begleitet hat, und bei der bin ich sozusagen immer hinterhergelaufen und hatte am Rucksack bei ihr so ein kleines Bändel befestigt, an dem ich mich orientieren konnte, und hatte dann immer so einen Wanderstock und eine Hand an dem Bändel.
Laufen, stelle ich mir vor, ist relativ einfach. Fahrradfahren ist deutlich komplizierter, ändert aber nichts dran, dass Sie wie oft diesen Radmarathon Trondheim-Oslo gefahren sind?
Also das Radfahren erstmal ist auch nicht so furchtbar kompliziert, wenn ich alleine fahre. Das geht nur bei meinen Eltern auf dem Land am Bodensee, aber sonst mit Tandem geht das wunderbar. Das ist dann einer vorne, der lenkt und bremst und schaltet und ich darf hinten Druck machen und treten. Und ich habe 3-mal den Radmarathon Trondheim-Oslo gemacht, das sind 540 Kilometer. Und ja, danach tut einem alles extrem weh, aber es ist super cool, wenn man es geschafft hat.
Wie viel Zeit braucht man für so ein Ding?
Beim letzten Mal, das war mein schnellstes Mal, habe ich 20 Stunden 50 Minuten gebraucht. Wir hatten leider am Schluss noch eine Panne, sonst wäre es noch mal einen Ticken schneller gegangen, aber ich fand es schon ziemlich cool.
Ohne Panne sitzt man 20 Stunden auf dem Rad oder macht man da auch mal eine kleine Pause?
Nee, man macht auch schon Pausen, man muss kurze Pausen machen, allein so für die biologischen Bedürfnisse und Essen, Trinken, Radflasche auffüllen oder austauschen. Und beim dritten Mal war es richtig Luxus, da hatten wir ein Begleitfahrzeug dabei und haben Nudeln bekommen. Die ersten 2-mal bin ich wirklich mit meinem Kumpel allein gefahren und habe nur diese normalen Verpflegungsstationen mitgenommen. Ja. Das war nochmal eine Spur härter.
Muss man, wenn man Tandem fährt und nichts sieht, sich besonders gut absprechen, damit, weiß ich, die Balance gehalten werden kann?
Nee, das ist man muss sich ein bisschen absprechen, aber es ist schon einfach auch deswegen ganz easy, weil wir synchron geschaltet sind. Man hat eine Kette und tritt immer im gleichen Rhythmus und man muss sich eben bei solchen Dingen wie, wann steht man auf, da muss man sich schon absprechen.
Nächstes großes sportliche Ereignis, das Sie angehen werden?
Ja, ich hoffe ja auf eine Zeit nach Corona. Ich bin vor 2 Jahren einen Marathon gelaufen, das würde ich gerne wieder machen. Im Moment gehe ich vor allem laufen und Radtour muss ich mir nur irgendwas Verrücktes überlegen. Ja, und dann will ich mit meinem Buch durch Deutschland touren und eine Lesereise machen. Ein Lesemarathon wäre auch noch cool. Und ansonsten will ich irgendwann mal mit den Langlaufskiern auch noch irgendwas Verrücktes Langes machen.
Langlaufskiern, irgendwas Verrücktes, Langes, bedeutet, da muss man sehr weit in den Norden hoch, aller Wahrscheinlichkeit.
Da muss man weit in den Norden und ich könnte mir sowas vorstellen, wie mal eine Woche mich irgendwo in Lappland aussetzen lassen und da mit Leuten zu laufen. Das habe ich mal mit Freunden gemacht. Da waren wir oben in Finnland und waren eine Woche im Schnee. Das war sehr, sehr schön. Also natürlich auch mit Hütte und mit Sauna und genug Alkohol. Das war auch gut.
Also ich bin mir sicher, die Ideen werden Ihnen nicht ausgehen.
Ich mir auch. Danke.
Danke, dass Sie bei uns waren. Alles Gute für die Zukunft.
Danke für die Einladung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute,